Denn wir Menschen haben ja oft einen ganz feinen Sensor auch für Bullshit. Also wenn da eine Führungskraft kommt, ja, und einfach nur erzählt, so und so, so machen wir das jetzt. Aber das ist ja meistens der zweite Fall. Ja, eine Führungskraft kommt rein und erzählt, ja, ich kann da jetzt auch nichts dafür. Aber wir müssen das so, weil Top-Level hat entschieden. Ja. Beide Varianten sind oft nicht günstig.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit noch mehr einbringen und ihren beruflichen Weg noch mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich bzw. heute wir begleiten dich auf deinem Weg, auf deiner Reise zur Führungspersönlichkeit. Und ich habe eine tolle Interviewgästin heute da. Sie heißt, und vielleicht kennst du sie auch, Elena Mertel. Sie ist nämlich unter anderem LinkedIn Top Voice, deswegen vielleicht folgst du ihr selber direkt. Und mit ihr spreche ich heute über das Thema Change, beziehungsweise auch Change-Müdigkeit und was das für uns in unserem Führungsverhalten machen kann und darf und wie wir damit vielleicht nochmal gezielter umgehen können. Denn sie ist Organisationsberatung und setzt sich sehr, sehr dafür ein, dass wir bewusster führen, dass wir bewusster kommunizieren. Sie arbeitet bereits über 15 Jahre in der Schnittstelle zwischen Menschen und auch Führungskräften in Organisationen. Und ich freue mich so, so sehr, Elena, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke Christine, danke für die schöne Intro. Ist immer auch mal schön, was über sich selbst nochmal zu hören. Ja.
Und bevor ich mit dir in das Thema Change und überhaupt, was da so alles vielleicht auch gerade im Moment im Außen, aber auch im Innen passiert, einsteige, möchte ich dich wie auch die anderen Gästinnen fragen, was bedeutet denn für dich eigentlich Female Leadership?
Also, meine Vision von Führung ist ja eigentlich, dass Führung kein Geschlecht braucht. Also, deshalb stehe ich dem Begriff manchmal so ein Stück weit auch ambivalent gegenüber, weil ich natürlich auf der einen Seite sehe, dass nicht mal jede dritte Führungskraft in Deutschland eine Frau ist, ja, und natürlich auch mit meiner Arbeit immer versuche, daran was zu verändern. Und auf der anderen Seite denke ich ganz oft, na ja, tun wir uns so einen Gefallen, wenn wir so in Geschlechterstereotypen denken, ja, also das ist typisch Frau, das ist typisch Mann, ja, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass Führung vor allem Fachkompetenz braucht und emotionale Intelligenz und das erstmal, ja, geschlechterunabhängig für mich funktioniert, so.
Sehr gut, ja. Also ich wünschte auch, mein Job wäre nicht notwendig, ehrlicherweise, dass wir da einfach die Persönlichkeit anschauen. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr wertvoll, auch da von dir diese Einblicke zu bekommen. Denn tatsächlich, hinter meinen ganzen Fragen und Missionen ist es ähnlich. Ich wünschte mir auch, wir wären schon viel, viel weiter und das würde eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Aber du hast auch die wichtigen Punkte angesprochen, dass da noch Luft nach oben ist und vielleicht auch, ne, sind wir vielleicht auch müde in Sachen Veränderung und was wir noch alles machen müssen und was noch alles angeschoben werden muss und wo es noch überall ein Gap gibt. Wie erlebst du denn gerade vielleicht auch in deiner Arbeit? Ich habe jetzt zumindest so ein bisschen über Social Media mitbekommen, das Jahr hat neu angefangen, du bist schon wieder voll aktiv und bist in Unternehmen oder in Organisationen unterwegs. Wie merkst du so, wie ist so diese Neujahrsenergie, was auch Veränderung und der Umgang mit diesen, ja, Krisen, die wir schon an vielen Stellen einfach haben?
Ja, mein Jahr tatsächlich ist so weitergegangen, wie das letzte aufgehört hat, irgendwie sehr, sehr intensiv, obwohl ich selbst auch oft am Anfang des Jahres eher merke, oh, es fehlt mir auch an Energie und ich muss mich selber so ein bisschen, also ich muss mir viel Gutes tun, also ich kenne durchaus auch selbst so eine Jahresanfangsmüdigkeit. Und mein Blick in Organisationen ist auch, dass so diese multiplen Krisen, mit denen wir zu tun haben, mit der politischen angespannten Lage, mit dieser konstanten Beschleunigung, mit der wir es ja auch in Organisationen zu tun haben, dass das ganz schön drückt. Also ich erlebe durchaus auch wirklich viele Teams und Führungskräfte, die da eine Müdigkeit haben, eine Erschöpfung, ja. Ich habe gerade diese Woche hatte ich drei Workshops mit Führungskräften in unterschiedlichen Teams und auch Branchen, wo es wirklich, wo viele so Sätze fielen, ja, jetzt irgendwie Anfang des Jahres, eigentlich kenne ich von mir, dass ich mit einer Euphorie starte und dieses Jahr spüre ich, oh, mal gucken, was das Jahr wieder bringt, ja, und das hat sicher damit zu tun, dass wir einfach eine Menge an Restrukturierungen hatten in vielen Organisationen in den letzten Jahren und auch eine Beschleunigung, die damit einherging und dass viele so spüren, so höre ich das häufig, ja, gibt's da auch mal wieder eine Pause, ja, und auch so ein Empfinden, das kommt immer noch so on top auf das, was ohnehin auch schon da ist, also so diese eigentliche Arbeit, wie es dann viele nennen.
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, und das, dieses on top, ja. Und deswegen sind wir wahrscheinlich an vielen Stellen einfach, es ist ja kaum Kapazität für on top da. Zumindest erlebe ich das auch immer wieder so, weil Ressourcenknappheit, ja, Fachkräftemangel, das ist auch schon so ein bisschen so ein Buzzword geworden und hat man inzwischen schon fast akzeptiert an vielen Stellen. Das erlebe ich sehr oft. Und dann kommt wieder was on top, was wir irgendwie noch mitwuppen sollen. Und jetzt verändern wir aber wirklich was. So, das fühlt sich manchmal einfach nicht mehr ganz authentisch an. So erlebe ich das auch sehr, dass, weil einfach diese innere Begeisterung ein Stück weit abgestumpft ist. Und würdest du sagen, wie erkenne ich, ob ich eher veränderungsmüde bin? Kann ich das so ein bisschen, gibt es da Anzeichen? Oder eher vielleicht eine Grunderschöpfung habe und deswegen vielleicht auch allem gegenüber ein Stück weit müde bin?
Ja, also erstmal ist so dieses, was ich so unter Veränderungsmüdigkeit verstehe, also man nennt es manchmal auch so Change Fatigue, ist erstmal ein Phänomen, was so in der Organisationsentwicklung also durchaus bekannt ist, wo ich aber sagen würde, durch so diese zunehmende Technologisierung und auch so eine Gleichzeitigkeit von Themen hat es sich verstärkt, ja, also wir tun ja so ein bisschen so, als hätten wir jetzt immer schon so gearbeitet, wie wir jetzt so und auch so Remote First und Hybrid. Und eigentlich haben wir damit ja erst gestern angefangen und befinden uns auch noch in einem Lernen. Ja, also so eine Art Veränderungsmüdigkeit, so wie ich das aus meiner Organisationsentwicklungsperspektive betrachte, das zeigt sich manchmal wirklich auch in so einer Form von Zynismus. Also mir begegnet es dann manchmal, wenn ich so Interviews in so einer Anfangsphase von einem Teamprozess führe, dass Leute sagen, ja, okay, was haben die sich jetzt wieder ausgedacht? Ja, okay, das ist jetzt auch wieder so die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und das ist dann fast schon so, ja, genau, so eine Art Abstumpfung, so eine Art Zynismus, auch vielleicht fast so ein Unglaube, dass das, was wir da jetzt machen, die nächste Initiative, dass das überhaupt fruchten kann. So. Das ist so das eine. Und ich erlebe natürlich auch so Grunderschöpfungen, wie du es jetzt genannt hast. Also was häufig dann vielleicht, ohne das jetzt medizinisch bewerten zu wollen, aber auch natürlich damit einhergeht, ne? Und vielleicht dann auch eher darin mündet, ja, dass das eben so viel auch von außen auf Menschen einprasselt. Ja, du hast angesprochen, Fachkräftemangel. Da ist mein Blick auch, dass wir so ein ganz diffuses Bild haben, wenn wir auf die Arbeitsmarktsituation schauen. Also wir hören irgendwie seit Jahren Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite sehen wir ja jetzt auch, dass in Branchen, die lange als wahnsinnig stabil galten und wahnsinnig sicher, dass da Stellen gekürzt werden. Also auch das sorgt ja wieder für Angst, ja. Und auch so dieses Gefühl, ja, welche Perspektive haben wir da eigentlich noch? Also deswegen würde ich sagen, all diese Dinge gehen Hand in Hand. Aber diese Form von Veränderungsmüdigkeit, die ich jetzt insbesondere auch in Organisationen erlebe, das ist erstmal nicht einfach nur, oh, wir haben einen hohen Workload, ja, sondern das ist wirklich häufig auch ein Phänomen, was daraus hervorkommt, weil einfach eine Menge an Veränderungsprozessen da ist, auch eine Inkonsistenz oft, wie darüber kommuniziert wird, manchmal auch so eine Form von Glorifizierung, ja, ach ja, wir haben ja lange das auch so gesagt, ja, Veränderung ist die einzige Konstante und gleichzeitig finde ich, dass es auch wichtig ist, diese Erschöpfung auch zu adressieren, also gerade für Führungskräfte eben nicht einfach nur zu sagen, so und jetzt Motivation hoch und hey, tschakka, wir schaffen das, sondern auch damit zu arbeiten, ja.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich hatte heute gerade einen Vortrag und da hieß es so ein bisschen, wie kann ich da mein Team mitnehmen, wenn ich eine neue Idee habe? Weil das ist ja oft so der Gap, der da ist. Ja, ich gehe zu einem Seminar, vielleicht als Führungskraft werde ich dann häufig, habe ich einfach ja oft auch mehr Seminare, zumindest in der Regel hoffentlich, oder nicht nur hoffentlich, aber ne, das Team ist oft nicht natürlich in meinem Mindset, ist oft nicht in den Skills, die ich vielleicht mir über die Jahre schon angeeignet habe. Und dann komme ich mit voller Euphorie und Enthusiasmus und dann kommt wahrscheinlich oft, oder dann kennen wir ja alle die Situation, dieser Zynismus, oh, was hat er sich denn jetzt schon wieder, was hat sie sich denn da jetzt schon wieder ausgedacht? Und diesen Gap für sich einfach mal bewusst zu machen und zu gucken, wie kann ich mein Team nicht nur in solchen Momenten mitnehmen, wenn ich gerade mal wieder eine Idee habe, sondern wie kann ich eigentlich grundsätzlich mein Team allgemein mitnehmen, dass so eine Idee viel besser greift auf so einen Nährboden, den ich einfach schon über die Jahre oder kontinuierlich pflege. Ist ja was ganz anderes, als wenn ich dann so, ah, jetzt, so wissen wir, jetzt, so machen wir es jetzt, ich habe eine Idee. Ja? Das ist ja dieses Paradoxe, was wir dann oft erleben. Und dann denkt die Führungskraft, warum? Ist doch eine super Idee, warum seid ihr nicht begeistert? Ja, diese Diskrepanz, die dann oft da ist. Erlebst du das auch?
Ja, total. Und oft auch so einhergehend irgendwie mit dem Wunsch, ja, die sollen auch mal Ownership übernehmen. Ja, und warum macht das jetzt irgendwie keiner? Und das finde ich oft wirklich spannend, weil das oft ja dann ja auch Führungskräfte sind, die eben schon sehr klare Vorstellungen davon haben, in welche Richtung diese Veränderung zum Beispiel gehen soll. Also ich denke jetzt wirklich auch an Klientinnen, mit denen ich so in den vergangenen Monaten gearbeitet habe. Die wollen dann beispielsweise ihr Team auf eine sicherlich sinnvolle Art umstrukturieren und haben sich viele Gedanken schon gemacht, auch strategisch, ne, überlegt, was ist da sinnvoll, wie müssen wir uns ausrichten, um vielleicht auch, sag ich mal, den Anforderungen von außen besser gerecht werden zu können. Und was die dann aber häufig übersehen, dass eben das Team vielleicht, weil es im Daily Business mit ganz anderen Sachen zu tun hat, diese Gedanken vielleicht noch gar nicht so mitentwickeln konnte. So. Und da finde ich es oft, ja, wie du sagst, also erstmal auch vielleicht so ein Stück weit den Dialog zu suchen, ja, also nicht davon auszugehen, ja, okay, ich präsentiere dir hier die PowerPoint, und das sind die 5 Schritte und dich setzen wir jetzt dahin und du bekommst diese Verantwortlichkeiten, dass das dazu führt, dass Menschen eben auch in die Selbstverantwortung gehen, ist ja klar, dass das nicht funktioniert, sondern, und das hat aus meiner Perspektive auch viel mit einem Menschenbild zu tun, also auch davon auszugehen als Führungskraft, dass die Leute, mit denen ich da zu tun habe, die Menschen, mit denen ich arbeite, möglicherweise eigene gute Ideen haben können, also vielleicht auch nochmal wertvolle Gedanken, die ich vielleicht in meinen Überlegungen bisher übersehen habe und dann eben auch so in den Dialog zu gehen und wirklich, also ernst gemeint, nochmal offene Fragen zu stellen, ja, nochmal zu fragen so, wie fühlt ihr euch denn damit? Ja, ich habe mir da jetzt erstmal was überlegt. Ja, wie ist denn euer Blick darauf? Auch ganz bewusst Menschen einzubinden, die vielleicht schon deutlich länger in der Organisation sind. Auch sowas wird ja manchmal so ein Stück weit vergessen. Ne? Die werden dann schnell mal als so diese ewig Gestrigen abgetan, die immer so in den Widerstand gehen. Dabei haben die oft auch wertvolle Gedanken, die man eigentlich gerade in solchen Veränderungsprozessen super nutzen kann, wenn man sie einlädt. Also das ist wichtig.
Ja, und ja, voll intergenerational, so wichtig vor allen Dingen. Und dafür brauche ich halt, und das habe ich, glaube ich, an gerade in den Anfangsjahren als Führungskraft nicht gehabt. Dafür brauchst du eine gewisse Persönlichkeit, um auch mit Widerstand oder mit anderen Meinungen umgehen zu können. Das ist ja das, was dann oft, du fragst die Ideen ab und sprichst über, was hast du denn für Gedanken dazu? Und wenn dann Widerstand kommt, dann nehme ich das persönlich. Dann habe ich natürlich nichts gewonnen und dann integriere ich nicht wirklich. Und das ist da, glaube ich, so ein merke ich immer wieder so, diese innere Arbeit spielt natürlich auch gerade bei solchen Phasen eine enorme Rolle, damit ich wirklich auch integrativ bin und tatsächlich auch wirklich wertschätze, was wir an unterschiedlichen Aspekten hier einfach auch haben. Jetzt möchte ich mal gerne nochmal so auf das Thema Change Fatigue hast du angesprochen, veränderungsmüde. Trotzdem habe ich ja als Führungskraft in dem Moment, ich kriege vielleicht von der Unternehmensführung oder von einer anderen Führungsebene jetzt diese Ziele aufgedrückt und vielleicht stehe ich sogar dahinter, weil ich dabei war, ja. Und gleichzeitig bin ich aber eigentlich so, boah, ich weiß nicht, wie wir das umsetzen sollen. Ist eigentlich hier schon alles bis sonst wo. Wie kriege ich mich, ja? So was empfiehlst du speziell Führungs- oder weiblichen oder auch grundsätzlich Führungskräften? Wie kann ich trotzdem diese Lead-Rolle, diese Vorbildrolle gut für mich mir bewusst machen und da gut wirklich auch zu gucken, dass ich auch vor allen Dingen mit meiner Wirkung, mit meinem Umgang damit auch wirklich inspiriere.
Ja. Also ich würde immer sagen, so der erste Schritt ist ja auch, so ein eigenes Rollenbewusstsein zu entwickeln. Also was du so ansprichst, das sind ja oft auch Führungskräfte, die, ja, also entweder sind sie vielleicht auch neu in ihren Führungsrollen oder sie sind in so diesen sogenannten Sandwich-Positionen, wo sie dann im Zweifel zum Beispiel auch Restrukturierungen implementieren sollen, die dann von oben irgendwie so angestoßen werden. Und da erlebe ich ganz häufig, das sind ja auch Menschen, die meistens sehr viel Ehrgeiz mitbringen, die selbst auch ein hohes Maß an Motivation eigentlich mitbringen, dass es denen dann auch hilft, erstmal so zu entwickeln, okay, was ist eigentlich meine Rolle, auch einen eigenen Führungsstil zu entwickeln und auch zu gucken, wo fängt meine Verantwortung an und wo hört sie auch auf, ja? Denn häufig gehen die ja mit so einem, und da denke ich auch an mich in meiner letzten Führungsrolle, ne? Du gehst so rein und hast so das Gefühl so, boah, ja, jetzt legen wir hier los, ich verändere das jetzt hier, weil du möglicherweise auch einen guten Blick für ungenutzte Potenziale hast. Und gleichzeitig ist es ja dann auch wichtig, also ein realistisches Bild zu entwickeln und auch, sag ich mal, die eigenen Ansprüche, sag ich mal, anzupassen an den Status quo, den du vorfindest. Ja? Also was meine ich damit ganz konkret? Du bist, egal in welcher Rolle du da startest, nicht verantwortlich für den Entscheidungsstau der letzten Jahre beispielsweise. Ja? Und häufig siehst du aber ja erstmal so etwas, okay, was, so arbeiten wir hier? Das geht doch gar nicht. Ja? Also wir müssten doch. Ja? In anderen Organisationen arbeiten Menschen schon ganz anders beispielsweise. So. Und in dem Moment, wo du dieses Bewusstsein auch erstmal so entwickelst und auch sagst, okay, jetzt, ich breche das jetzt mal herunter auf vielleicht kleine erste Schritte, die wir auch gemeinsam gehen können, entsteht zum einen, das finde ich eigentlich immer einen ganz schönen Moment, auch eine Form von Erleichterung, ja. Ah, okay, stimmt. Ich muss gar nicht alleine und ich muss auch nicht sofort und auch nicht in den ersten 3 bis 6 Monaten. So, wir gucken erstmal, ja, wir dosieren das Ganze erstmal. Und ein zweites Phänomen, was ich dann auch immer sehr mag, dass dann diese Führungskräfte auch so erleben, ah, cool, ich kann eigentlich, also alles, was ich einbringe oder so, das ist auch schon da. Also ganz vieles von dem, wie ich auch als Führungskraft sein darf, ist schon in mir. So, also es geht eher darum zu gucken, wie kann ich vielleicht bestimmte Stärken noch anders nutzen? Wie kann ich ganz bewusst auch in die Kommunikation mit meinem Team gehen? Wo bin ich in meiner Rolle Entscheiderin? Wo bin ich Fachexpertin? Wo bin ich auch Mensch? Ja, das ist auch oft wichtig, einmal für sich selber zu gucken. Nicht immer bin ich alles. Ja. Um damit dann im Zweifel auch, ja, ein bisschen zu spielen.
Auch so den ersten Aspekt, den du angesprochen hast, diese Abgrenzung, wofür fühle ich mich verantwortlich und wofür bin ich es tatsächlich, dafür sich Klarheit, weil wir fühlen es natürlich, gerade wenn wir so, ne, diesen Drive auch haben und diese hohen Ambitionen oder auch was verändern wollen, dann ist natürlich das Verantwortungsbewusstsein oft sehr hoch und das kann sich manchmal so ein bisschen verschwimmen für tatsächliche Verantwortung und das, was ich das Gefühl habe, ich möchte mich da reinbringen.
Ja, und häufig ist ja auch die Krux, du gibst diesen Druck ins Team weiter, ne? Mhm. Also diesen eigenen Druck, den du dir machst im Zweifel, vielleicht auch manchmal ein unrealistischer Leistungsanspruch, du gibst ihn an das Team weiter und es transportiert sich. Und das ist oft ja nicht unbedingt der Schlüssel zum Erfolg. Ja. So, ja.
Ja. Ja, voll, dieses Zurücknehmen sich und genau zu gucken, wo matcht es jetzt, auch energetisch, ja. Also ich meine, das hört sich mal so ein bisschen spirituell an, aber ich glaube, da dürfen wir an vielen Stellen nochmal lernen mehr, wie ist jetzt hier die Energie im Raum, ja. Und wenn hier gerade Erschöpfung ist, dann brauche ich keine neue Idee an dem Tag reinbringen. Dann macht es einfach keinen Sinn, ja. Auch wenn ich jetzt gerade Druck habe, eine Idee jetzt vorzustellen, dann vertage ich das, ja. Und guck, wann haben wir einfach eine ganz andere Offenheit dabei. Das finde ich immer so, an diesen Punkt zu kommen und wirklich mehr zu gucken, wie kann ich wirklich hier, wie matcht es in dem Moment, ja, energetisch, inhaltlich, wo auch immer der Match entstehen muss, ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, was du auch schon mit emotionaler Intelligenz angesprochen hast, an dem Punkt zu kommen und das für sich dann auch bewusst zu entscheiden und bewusst zu gucken, was braucht mein Team jetzt gerade.
Ja, unbedingt.
Und hast du so, du bist ja Organisationsberaterin, Entwicklerin und aber auch Business Coach, hast du so ein paar, und ich weiß, du arbeitest immer sehr, sehr gern auch mit Tools, Methodiken. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das Tool, das legt dir immer zur Seite, wenn gerade so eine Veränderungsmüdigkeit kommt. Das hilft dir für Klarheit, für Selbstvertrauen, Boost oder was auch immer. Gibt es da so ein Tool oder zwei, die du gerne empfiehlst?
Also das eine, ich würde es mal so unter der eigene Forscher oder die eigene Forscherin vielleicht so wecken bezeichnen. Also ganz oft gehen wir ja davon aus, dass das, was uns irgendwie eigentlich auszeichnet, dass das so was ganz Normales ist. Also so ne Stärken, die wir eigentlich haben, Talente, dass das nichts Besonderes ist. Und ich finde es gerade auch für Führungskräfte, die so am Anfang in ihrer Rolle stehen oder vielleicht auch gerade einen Rollenwechsel hatten, ganz schön mal so ein bisschen in die Selbstbeobachtung zu gehen und zu gucken, also was kann ich eigentlich gut, also was gelingt mir leicht, was kann ich möglicherweise auch besser als andere und wie kann ich das auch in meiner Rolle gut nutzen. Denn häufig, sage ich auch gerne im Coaching, ist es ja so, dass wir dann besonders zufrieden sind, wenn wir auch authentisch sind. Also oder anders gesagt, je authentischer wir in unserer Rolle sind, desto zufriedener sind wir auch. Ja? Und da hilft es enorm aus meiner Sicht, wenn wir uns nochmal bewusst machen, also wo drin sind wir eigentlich stark? Also was können wir eigentlich gut? Was hat uns vielleicht auch dahin gebracht, wo wir sind? Weil wir dann auch wesentlich leichter und authentischer ja, mit Herausforderungen umgehen können oder auch Rückschlägen, die uns ja notwendigerweise auch begegnen in der Führungsarbeit und in Veränderungsprozessen, ja, weil wir es besser adressieren können auch. Also ja, da mal so ein bisschen eigener Forscher zu spielen und sich selbst zu beobachten und auch zu gucken, wie reagiere ich auf bestimmte Dynamiken, ja, wie funktioniert auch so eine Form von, ne, ich habe es ja vorher gesagt, dass es auch immer wichtig ist, in den Dialog zu gehen mit dem Team und da auch mal ein bisschen dann zu experimentieren, ja, und dann zu gucken, okay, ich stelle mal eine offene Frage, ja, ich halte mal 10 Sekunden aus, das, was dann auch aus dem Team kommt. Und guck mal, wie sich dadurch dann vielleicht auch eine Dynamik mit dem Team verändert und wie es mir auch damit geht. Ja, also ich lade eigentlich immer dazu ein, experimentier auch mal ein bisschen, ja, probier dich mal ein bisschen aus, versuch mal die Dinge ein bisschen anders zu machen, weil darüber eigentlich oft dann auch wieder so ein Gefühl entsteht von, jetzt bin ich auch wieder im Driver's Seat, ja, jetzt habe ich auch wieder richtig Lust auf diese Führungsrolle, die ja was total Cooles ist, die eigentlich total viel Freude machen kann. Das geht nur manchmal dann verloren, wenn so viel von außen auf uns einwirkt.
Ja, diese innere Zentrierung quasi, ne? Ja, so diesen Driver Seat finde ich immer eine schöne Analogie in dem Moment. Ja, cool, danke. Jetzt ist, ne, und du hast vorhin gesagt, du möchtest gar nicht so Schubladen aufmachen und mit Sicherheit gibt es Unterschiede bei auch innerhalb von Frauen und es gibt auch tolle Männer, die starke Kommunikationsfähigkeiten haben. Gleichermaßen gibt es eine gewisse Tendenz, auch durch Studien, inzwischen natürlich auch viel durch Sozialisierung und Co., dass Frauen zumindest an vielen Stellen eine bewusstere Kommunikation haben. Und wie gesagt, es gibt auch insgesamt Unterschiede, trotzdem gibt es eine Tendenz. Wie kann ich, gibt es etwas, wo du sagst, hey, genau in solchen Veränderungsprozessen nutzt genau das, was dir noch ein bisschen mehr liegt. Welche Skills kann ich da noch stärker hervorheben?
Also vielleicht würde ich mal sagen, so zwei ganz konkrete Tipps, die ich gerne gebe, gerade wenn es um diese Kommunikation geht in Veränderungsprozessen. Also zum einen vermeide Buzzwords und wenn du Buzzwords nutzt, dann versuch sie auch zu erklären. Ja, da erlebe ich ganz oft, dass dann gerade in so großen Meetings oder wo dann Dinge präsentiert werden, da wird dann irgendwas erklärt und alle gehen so raus und und eigentlich hat keiner so wirklich verstanden, was ist eigentlich, was meinte die jetzt damit? Also wirklich auch da zu überlegen, was ist meine Botschaft, einfache Sprache verwenden, ja, ist ganz, ganz hilfreich, auch um zu sehen, du hast im Zweifel schon viel mehr Informationen und Wissen über das, was da passiert, als jetzt deine Mitarbeitenden. Und das bringt mich zu dem zweiten Tipp, den ich immer geben würde. Also such den Dialog. Ja? Führungskräfte denken ja ganz oft, ja, ich muss auf alles schon eine Antwort haben. So, ich muss auf alles eine Antwort geben und ich muss das von Anfang bis Ende schon durchdacht haben. Aber so funktionieren ja Veränderungsprozesse nicht und vor allem funktioniert so nicht Partizipation. So. Das heißt, auch da, also natürlich ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Also im Coaching beispielsweise habe ich oft die Situation, dass ich Führungskräfte ganz konkret auf solche Situationen vorbereite und wir gemeinsam rausarbeiten, was ist das Ziel von dem Termin, welche Botschaft willst du senden, wie willst du wirken, ja. Und dann aber eben auch wirklich, es ist immer mein Impuls, mach den Raum auf, ja. Du hast es ja vorher auch schön gesagt, also mit dem auch zu arbeiten, was im Raum ist. Und eben nicht so diese Nummer, ich präsentiere was und dann am Ende, so hat jemand noch Fragen. Ach so, nee, nicht, okay, ja, sonst könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. So, das bügelt ja immer alles ab.
Ja.
So, und es ist ein ganz anderer Effekt, den du erreichst, wenn du fragst, wer von euch hat jetzt Fragen dazu? So, und dann wartest du mal 10 Sekunden und hältst es mal aus, halt mal die Stille aus, so. Und dann kommt was. Es kommt auf jeden Fall was, ja. Oder mal zu fragen, so, jetzt habt ihr ja viel gehört. Wie geht's euch denn damit? Was sind jetzt eure Gedanken? Mal den Raum öffnen, wirklich zu öffnen. Und mal erstmal anzunehmen, was da kommt, ja. Und immer zu wissen, ich muss nicht sofort darauf eine Antwort liefern, sondern ich kann auch erstmal sagen, okay, danke fürs Teilen. Es reicht manchmal schon, ja. Dass sich Mitarbeitende gehört und gesehen fühlen. Und das Schöne ist ja dann, also wenn ich mit Führungskräften daran arbeite im Coaching, dann ist immer so, ah, cool, ist ja, ja irgendwie gut. So, ja. Ah, so kann ich das auch machen. So, also direkt es geht gar nicht darum, ne? Ja, voll. Ja. So, du musst nicht ein Q&A haben.
Nee, ja, ich meine, klar, ja, das finde ich auch so faszinierend. Und ich war selber wirklich lange so, oh Gott, wenn die das fragen, was ist, wenn die das fragen, da habe ich ja noch gar keine Antwort drauf. Und dann sitzt du natürlich mit diesem Nervensystem in dem Meeting, ja. Und versuchst irgendwas zu vermitteln und das nicht 100% matcht, ist dann auch klar. Und ich fand es gut, was du eben gerade, oder auch spannend, was du gesagt hast, so sich zu überlegen, was will ich eigentlich für eine Wirkung erreichen? So dieses, ich nutze auch gern so bei Konflikten beispielsweise, es hat so ein bisschen auch eine Schnittmenge, sich zu überlegen, und das dürfen wir uns auch bei, glaube ich, auch bei Veränderungsprozessen, je nachdem, wo wir da stehen und was auch die Aufgabe ist, zu fragen, möchte ich verstanden werden in dem Moment, weil es darum geht, wirklich etwas zu vermitteln, was bisher vielleicht ein bisschen tricky war? Oder möchte ich verstehen? So, möchte ich die da sind, verstehen, wie sie damit umgehen oder wie sich das für sich anfühlt? Und das sich einmal so vorher als Intention zu setzen, weil ne, jeder Kontakt oder auch jeder Dialog hat ja oft eine andere Intention. Und das finde ich so wertvoll, da sich vorher zumindest erstmal was zu setzen. Und manchmal ergibt sich es im Gespräch, dass es sich dann doch ändert. Ja, aber ich finde, das bringt so viel mehr Klarheit und auch eine andere Kommunikationsstärke und auch Fragen und auch Offenheit und auch einfach grundsätzlich eine andere Körpersprache mit sich. Deswegen spannend, so diese Intention sich bewusst vorher zu setzen. Ja, cool.
Ich habe also immer für wichtige Termine, also das ist das Einzige, was ich mitnehme, also jetzt in einem Termin wie unserem, dass ich mir vorher überlege, wie möchte ich wirken. Es ist ja viel weniger wichtig, dass so diese einzelnen Sätze dann stimmen, aber so einmal sich zu überlegen, was ist das eigentlich für ein Anlass, ja? Was für eine Wirkung möchte ich denn haben? Und sich dann darauf zu besinnen, ist ein ganz großer Unterschied, ja. So. Ja. Und da geht's dann oft, die Wirkung ist ja oft die wir haben wollen. Ich will ernst und seriös wirken, sondern im Zweifel vielleicht verbindend, offen, ehrlich, ja. So. Authentisch.
Menschlich, ja, oder
ja, genau.
Und das macht ja was mit uns. Ich habe mal so ein Fallbeispiel. Ja, lass uns mal überlegen, so, es gibt Führungskraft, weibliche Führungskraft, wer auch immer, aber ne, die das jetzt gerade hört, vielleicht fühlt sich angesprochen, bereits Unterbesetzung im Team, ja. Dann kommt on top, es soll eine interne Umstrukturierung passieren, was mit dem Team gemeinsam durchgesetzt werden muss oder soll. Und sie weiß schon, die Führungskraft, puh, das wird Unruhe reinbringen. Was empfiehlst du da? Also sagst du dann, ey, wenn du es schaffst, hol dir direkt Support oder wenn es möglich ist? Oder was sind so die vielleicht so 2, 3 Grundsäulen, die ich da auf jeden Fall für mich im Fokus habe?
Also ich denke jetzt auch gerade so an einen Prozess, den ich im vergangenen Jahr hatte. Und also natürlich schadet es nie in einem Moment, wo du das Gefühl hast, boah, das ist ganz schön viel, was da gerade auf mich einwirkt. Und das, was auch an Anforderungen an mich gestellt wird, sich Unterstützung zu holen. aus meiner Erfahrung braucht es nicht immer einen großen OE-Prozess, sondern manchmal ist es ja schon, du holst dir vielleicht mal einen Coach oder sprichst mit einer Sparringspartnerin, einem Sparringspartner, der vielleicht sowas Ähnliches schon mal erlebt hat. Und oft ist es ja auch, nochmal sich bewusst zu machen, okay, was ist das eigentlich für ein Auftrag, den ich da habe? Wo kommt der her? Was ist auch das Ziel? Ja, auch nochmal zu überlegen, okay, wie geht's dem Team aktuell? Was für Veränderungsprozesse gab es vielleicht auch schon in den vergangenen Monaten? Ja, also auch da wieder zu gucken, was könnte möglicherweise an Herausforderungen kommen? Was könnten auch für Rückmeldungen kommen, wenn ich das jetzt im Team kommuniziere? Denn wir Menschen haben ja oft einen ganz feinen Sensor auch für Bullshit. Also wenn da eine Führungskraft kommt, ja, und einfach nur erzählt, so und so, so machen wir das jetzt, ja. Oder aber, das ist ja meistens der zweite Fall, ja, eine Führungskraft kommt rein und erzählt, ja, ich kann da jetzt auch nichts dafür, aber wir müssen das so, weil Top-Level hat entschieden. Ja. Ja. Beide Varianten sind oft nicht günstig. Das heißt, also auch da, das einmal für sich sortiert zu haben in einem geschützten Raum, ist immer meine Empfehlung, also auch mit den eigenen Gedanken, Zweifeln einmal umzugehen, ja, die da sind, die immer da sind in solchen Situationen, und dann schon sortiert auch in diese Gespräche zu gehen, ja, denn also auch das verwechseln manchmal dann Menschen, ne, so, weil wir ja viel immer auch auf LinkedIn und so weiter lesen darüber, was Führungskräfte jetzt alles machen sollen. Sollen sie sich verletzlich zeigen und ehrlich und offen. Das heißt für mich aber zum Beispiel nicht, dass so eine Führungskraft, die du da jetzt gerade ansprichst, in den Termin geht und sagt, ja, ich finde das auch alles scheiße, aber müssen wir ja jetzt trotzdem, ja, wenn es nach mir ginge, dann würden wir Leute einstellen und jetzt nicht abbauen. Denn das führt dann eher dazu, dass deine Mitarbeitenden verwirrt sind, auch denken, ja gut, okay, wenn meine Chefin das auch, wenn die auch nicht dahinter steht, warum sollen wir dann? Ja, sprich, da ist ein großer Unterschied auch in der Art und Weise, wie ich dann kommuniziere. Ja, also beispielsweise in der Situation anzunehmen, okay, mir ist klar, im letzten Jahr war total viel schon, ja, mir ist bewusst, wir haben einen großen Workload, ja, und mir ist bewusst, auch diese Veränderungen, die wir da schon hatten, die haben viel Energie gezogen und gleichzeitig auch realistische Erwartungen zu setzen. Ja, ich denke an eine Situation, die wir Anfang der Woche hatten in einem Team, da hat dann die Vorgesetzte auch mal gesagt, dieses Jahr 2025, das wird ein Jahr bleiben, was volatil ist. Ja, das wird so bleiben, dass da viel passiert. Das heißt, wir können uns jetzt hier Pläne machen, wir können uns Ziele setzen und gleichzeitig müssen wir damit weiterarbeiten, dass sich Dinge weiterhin verändern werden. Oh, und ich krieg fast eine Gänsehaut, wenn ich das sage, weil es war so spürbar, dass die Mitarbeitenden sich sofort anders mit ihr verbinden konnten. Ja, weil sie... Ja, sie hat halt adressiert, was da ist. Sie hat gesagt, was ist. So, ne? Das ist ein ganz großer Hebel tatsächlich.
Ja, und das ist das Missverständnis, was oft beherrscht. Wie ehrlich bin ich denn, wenn ich jetzt beispielsweise hinter Entscheidungen nicht stehe? Das, was du gerade angesprochen hast. Das ist natürlich eine gewisse Form der Ehrlichkeit, aber dann bin ich, würde ich sagen, nicht ganz ehrlich in meiner Beziehung zur Geschäftsführung dann auch, die das vielleicht entschieden hat, ja, weil dann kommuniziere ich, also das ist zumindest das, was ich oft erlebe, wenn wir so Führungskräfte versuchen, das dann durchzudrücken und auch zu sagen, ja, ich finde es auch nicht gut und ist echt doof, was wir jetzt auch noch machen müssen, ja, dann ist es, was dann oft ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nach oben auf die Kommunikation ist dann nicht ganz auf Augenhöhe. Und dann finde ich dann, das ist nicht gut. Dann habe ich auch nochmal eine andere Baustelle, die ich vielleicht auch nochmal genauer angucken darf, weil ich finde schon wichtig zu gucken, was vermittel ich auch für eine Botschaft in meiner Beziehung zu meinen Führungskräften. Ja, das ist ja das genaue Adaptiv zu dem, was ich auch mir als Beziehung zu meinem Team wünsche. Das heißt, da auch immer zu gucken, wie sind meine Beziehungen eigentlich in die anderen Richtungen und warum und wie kann ich das auch vermitteln im Kontext mit dem Team? Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Und mein Blick wäre darauf, also dass die Frage ist, in welchem Raum bespreche ich was? Ja. Ja? Also das ist für mich der große Unterschied. Also weil wir sehen ja, wenn wir im letzten Jahr so die Ampel uns anschauen, und das liebe ich ja, dass man die gleichen politischen Phänomene immer übertragen kann auf Organisationen. Also was haben wir da gesehen? Also ne, sämtliche Politik Kern, man muss es fast nicht gendern, die irgendwie ständig unterschiedlicher Meinung sind und dann gehen die aber aus ihrem Raum raus und tragen das in die Medien und was passiert, jetzt sehr verkürzt, wir sind alle verwirrt und sagen, ja okay, wenn die sich nicht einig sind, warum sollen wir dann? So. Ja. Und es wäre aber ein großer Unterschied gewesen, hätten die in ihrem geschützten Raum hitzig diskutiert, unterschiedliche Meinungen ausgetragen, Handlungsempfehlungen, würde ich es mal nennen, ausgesprochen und dann aber rauszugehen und wieder eine geschlossene Allianz zu sein. Ja. Das ist, finde ich, der große Unterschied. Ja. Und weil du es ja auch so angesprochen hast, du in deiner letzten Führungsrolle, würde ich für mich ähnlich sagen. Ja? Also den Tipp, den ich mir zum Beispiel meinem jüngeren Ich da geben würde, wäre, also der Unterschied liegt für mich darin, sprichst du Handlungsempfehlungen aus oder wetterst du und sagst, ja, aber ihr müsst doch und so weiter. Ja. Und auch eben bin ich verantwortlich für die Entscheidung oder aber sehe ich meine Verantwortung darin, eben diese Empfehlungen auszusprechen, auch aus meiner Rolle zu sprechen. Das kann ja dann auch wieder schützen. So, ne? Das ist für mich ein großer Unterschied. Ja, auch eben, wie du gesagt hast, um trotzdem ehrlich und authentisch sein zu können. Ja.
Ja. Ja, und für, ja, vielleicht so ein, mir ist also ein Gedanke gerade noch gekommen, so dieses auch nicht zu verwechseln, man muss auch nicht immer in dem Moment alles ehrlich sagen. So, es reicht auch, wenn ich vielleicht ein paar Wochen später erst sage, ich stand ehrlicherweise nicht hinter der Entscheidung. Ich wollte euch damals aber damit noch nicht über das in dem Kontext euch gegenüber offen so sagen, sondern da war es mir wichtig, dass wir erstmal den Fokus auf XY haben. Ja, das kann ja auch eine Ehrlichkeit sein, dass wir uns die Ehrlichkeit für einen späteren Moment, wo es besser in die Dynamik passt, auch aufheben. Und das heißt ja nicht, dass wir in dem Moment dann unehrlich sind, sondern dass wir einfach ein Teil der, finde ich, einen Teil der Kommunikation so ausgerichtet habe, dass das Team es vielleicht auch besser verarbeiten kann, ja.
Oder auch, ne, also du, alles, was du sagst, darf ehrlich sein, aber nicht alles, was, was du ehrlich denkst, musst du sagen.
Ja,
also.
Ja, sehr gut, ja. Mega, ja, total, total. Jetzt haben wir so ein bisschen über so Veränderungsmüde und so, ne, so, oh, ist alles so schwer und schon wieder neue, wie nennt sich das immer, Kuh durchs Dorf getrieben, heißt es so? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, so ähnlich nennt es sich, glaube ich, die Sau ist es. Die Dorf getrieben, die Kuh, glaube ich, vom Eis geholt oder keine Ahnung was. Trotzdem ist ja eigentlich, ne, wie du vorhin auch gesagt hast, Veränderung ist so ein bisschen, auch wenn es so eine Floskel geworden ist, eine Konstante. Und gleichzeitig darf auch Veränderung Spaß machen, finde ich. Ne? Also zumindest wir vielleicht zu so gucken, wie kann ich bei all dem Veränderungsdruck und auch den Krisen und den, ne, den Dynamik, wie kann ich es für mich schaffen, dass ich trotzdem eine Euphorie habe, ne? Trotzdem Spaß, zumindest so gut es geht, unterm Strich behalte. Hast du da irgendwie so Tipp, wie kann ich mich sozusagen zu, weil ich sehe bei dir ganz viel Feuer, so bei dir sehe ich so das ne, wenn ich irgendeine Reaktion sehe, ich so, ja genau, so das ist, da steckt so dieses Feuer für die Organisationsentwicklung, also viel Change und Veränderung und Weiterwachsen oder sich zusammen besser entwickeln oder gemeinschaftlicher entwickeln. Was braucht es so, damit ich so eine interne Organisationsentwicklerin in Leid bin als Führungskraft, als Teamlead?
Ja, also natürlich, Veränderung macht total Spaß. Ich habe es irgendwie zu meinem Job gemacht und so. Und gleichzeitig, natürlich dürfen wir auch anerkennen, das ist ein großer Unterschied, verändere ich oder werde ich verändert? Ne? Das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Und so würde ich auch sagen, also die Menschen, die dann vielleicht eine Frustration spüren, die haben ja oft das Gefühl, dass etwas mit ihnen gemacht wird. Also von außen wird was auferlegt und sie haben im Grunde keinen Spielraum. Und ich erlebe eigentlich oft, dass der Schlüssel dann ist, sich wieder, also wieder reinzuspüren und zu gucken, was hilft mir jetzt auch, um wieder in eine Proaktivität zu kommen. Also worauf kann ich mich konzentrieren? Was liegt vielleicht auch in meinem Einflussbereich und was auch nicht? Denn oft geht ja der Fokus ansonsten immer sehr auf dieses, was kann ich alles nicht verändern? Ja, was ist irgendwie nicht gut? Was stört mich vielleicht? Was betrifft mich auch, aber worauf habe ich im Grunde keinen Einfluss? Genau, und dann hast du gerade als Organisationsentwicklerin Leid, finde ich einen ganz, ganz guten Begriff. War ich ja tatsächlich auch in meiner letzten Führungsrolle, war ich in der Festanstellung auch interne Organisationsentwicklerin und denk da manchmal so im Rückblick ja irgendwie. Also anspruchsvoll, es ist einfach eine sehr, sehr anspruchsvolle Position, dessen sich auch bewusst zu sein, weil du ja jeden Tag siehst, was alles besser gehen kann und gehen müsste. Und da aber auch wieder zu gucken, woran messe ich meinen Erfolg? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hebel, eben nicht für alles, was nicht gut läuft, sich verantwortlich zu fühlen, sondern im Kleinen auch zu gucken, was kann ich nächste Woche tun, damit ich am Ende der Woche sage, hey, das war eine gute Woche, ich klopfe mir auf die Schulter. Und das betrifft also im Übrigen auch alle, die so im People and Culture unterwegs sind. Ne? Also die sind ja auch ganz häufig so ein fast schon so ein bisschen das Auffangbecken für alles, was nicht gut läuft und für alle möglichen Emotionen und Stimmungen. Und auch da wäre immer meine Empfehlung, also guck, wie du im Kleinen gucken kannst, was du tun kannst. Und es sind ja dann oft auch wirklich so Gespräche, die du führst mit einzelnen Mitarbeitern oder MitarbeiterInnen, da zu sein, ein wichtiges Bindeglied zu sein, vielleicht auch Initiativen zu starten, auch den Erfolg darin zu sehen, dass du Empfehlungen aussprichst in die Führungsrichtung, auch das als eine Aktion zu sehen, ne? Das ist ja auch wichtig. Also nicht nur die Dinge, die du wirklich implementiert hast, wo man am Ende sagen kann, ja, und jetzt Haken dran, sind Erfolg, sondern eben kleine Gespräche, da wo du auch was über dich selber gelernt hast, wo du vielleicht auch Dinge ausprobiert hast. Genau. Und ja, such dir unbedingt Verbündete. Also unbedingt. Also sowohl innerhalb der Organisation als auch außen. Das habe ich zum Glück sehr früh erkannt. Wenn du in solchen Positionen bist, ist es echt wichtig, ein Netzwerk zu haben. Mhm. Um auch zu sehen, du bist nicht alleine damit, es ist anspruchsvoll, ja, genau.
Wow. An welchem Punkt sagst du, holt euch lieber externe Unterstützung? So wie jetzt zum Beispiel dich, ja, was sind so die Anzeichen, wenn ich zum Beispiel ein Team führe und wir sind vielleicht, ne, gar nicht so ein großer Bereich, sondern ich habe auch viel Austausch mit den anderen Führungsebenen und kann vielleicht mitreden, wo kann ich sagen, lasst uns mal wirklich auch Support von außen holen.
Also ich werde meistens dazu geholt, wenn schon intern viel versucht wurde, so. Denn natürlich versuchen Teams oft erstmal auch ganz viel intern zu stemmen. Und ich habe eben gerade schon gesagt, dass People and Culture, HR, wie auch immer, dass die ja ganz häufig auch viel Verantwortung für diese Themen erstmal bekommen und auch häufig ein ganz wichtiger Sensor sind zwischen Team und Geschäftsführung. Das heißt, häufig haben die dann schon viel versucht, also Mitarbeitenden Umfragen gemacht, beispielsweise so ein Stimmungsbild eingeholt. Und dann ist aber häufig so diese Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Also dann liegen da manchmal zum Beispiel schon so die Ergebnisse auf dem Tisch, mit viel Unzufriedenheit häufig auch versehen. Ja, also es gibt manchmal schon ein gutes Problembewusstsein, wenn ich zum Beispiel dazugeholt werde, aber ein ganz großes Fragezeichen, was machen wir denn jetzt damit? So. Und da sehe ich ganz oft auch, sag ich mal, den Mehrwert, den ich dann vielleicht auch als externe Organisationsentwicklerin bieten kann, dass ich natürlich den Blick von außen habe und auch den Blick in andere Organisationen. Das ist das eine, aber aus meiner Sicht viel wichtiger. Ich kann auch die unbequemen Themen ansprechen, also den rosa Elefanten. Ja, ich habe irgendwann in den vergangenen Jahren so für mich beobachtet, dass das vielleicht sogar meine Stärke ist, dass ich eine große Freude daran habe, zu erkennen, wo knirscht's. Ja, also wo ist denn eigentlich das Problem? So das Problem hinter dem Problem ist es ja oft. Und das ist dann häufig für das Team selbst schwer zu benennen, schwer ehrlich und offen anzusprechen und manchmal tatsächlich auch riskant, ja, gerade wenn es dann zum Beispiel das Top-Level betrifft. Und das kann ich viel leichter, ja, weil im Zweifel finden die mich dann doof und sagen, nee, die beauftragen wir nicht mehr. Okay, kann ich mit leben. Aber in der Regel, wenn du das mit einer gewissen Empathie machst und mit einem guten Gespür, in welchem Kontext und in welcher Art darf ich das machen, und betonst, das ist ja auch im Grunde mein Auftrag, dann passiert eigentlich was Schönes. Ich hatte das tatsächlich gestern in einem Workshop, dass dann Themen besprechbar werden, ja. So. Und durch diese Form auch von Moderation, ja, und indem ich auch mit dem Team gemeinsam gucke, was braucht ihr denn, damit das hier ein sicherer Raum wird, ja, ist ja nicht damit getan, dass ich zum Beispiel dahin klebe, hey, safe space heute, so, ja. Und alle aber so denken, aber der Geschäftsführer, ich weiß nicht, ja, so, sondern auch mit sowas umzugehen, also auch klar zu adressieren, das, was implizit eigentlich alle spüren, naja, wir haben hier Macht, naja, wir haben hier Hierarchie im Raum, so, ja, das sage ich dann auch, ja, so, wir müssen heute damit arbeiten, dass wir hier Hierarchie im Raum haben, wie gehen wir damit gut um, ja, oder auch im Zweifel einem Geschäftsführer zu sagen, bitte achte heute auf deinen Redeanteil, ja, so, wir wollen, dass sich alle heute gesehen und gehört fühlen, ja, das ist ganz schwer natürlich für Menschen, die Teil des Teams sind, sowas zu adressieren.
Ja, gut, diese Prinzipien vorher festzulegen, ne, damit wirklich auch Organisation sich entwickeln kann und nicht das Zwischenmenschliche im Raum steht, was sonst den Alltag auch sowieso vielleicht ein bisschen auch bremst. Cool. Vielleicht so eine Lieblingsmethode aus der Organisationsentwicklung. Gibt's da eine, wo du sagst, das ist immer gut, Basics, das im Hinterkopf zu haben?
Oh, ich verstehe immer so diesen Wunsch nach dem einen Tool und dem einen Hack ja. Und so machst du es.
Ja.
Und gleichzeitig genau, also ich würde immer so sagen, ja, listen, learn, act. Also das ist vielleicht sowas, was wirklich Führungskräfte, die zum Beispiel auch neu in eine Organisation starten, wirklich verinnerlichen dürfen. Denn die kommen ja oft mit so einem ganz großen Gestaltungswillen und irgendwie 120 km/h. Und die dürfen wirklich manchmal verinnerlichen, ich höre erstmal zu, ich gehe wirklich mal in die Beobachtung, auch das ist Aktion, ja. Ich sammle erstmal Beobachtungen, ich gucke, was läuft hier schon gut, ja, mit einem ressourcenorientierten Blick gehe ich mal durch die Organisation, ich gucke, was ist bewahrenswert und wo können wir Potenziale nutzen, ja. Und auch da würde ich sagen, du merkst es vielleicht ja, wie ich mich dann auch ausdrücke, an der eigenen Sprache zu arbeiten, der eigenen Sprache sich bewusst zu sein, das macht einen ganz großen Unterschied, ob du reingehst und sagst, boah, Alter, wie macht ihr das hier? Ich weiß gar nicht, wie ihr noch so profitabel sein könnt. Oder eben, ich spreche über ungenutzte Potenziale, ich spreche über Ressourcen, ich spreche darüber, wo ich Entwicklungsfelder sehe. Ne? Ja. Also deswegen wirklich so dieses Listen, Learn, Act. Erst zuhören, lernen und dann in die Aktion gehen. Ist vielleicht eine ganz gute Methodik,
Leitgedanke. Ja, wahrscheinlich weißt du es. Ich habe das, glaube ich, irgendwo vor kurzem gelesen, dass irgendein Unternehmen macht das so, dass die ersten 3 Monate die neue Führungskraft nicht in Meetings reden. Ich weiß nicht, ob es Chanel, Louis Vuitton, irgendeiner war es so ein bisschen aus der Modebranche. Ich habe es aber vergessen.
Ach ja.
Da dürfen die ersten 3 Monate in Meetings nichts sagen oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss es nochmal googeln. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an dieses Listen, Learn and Act, weil es eigentlich, glaube ich, so ein bisschen ähnlich. Erstmal saugen und gucken und bevor man gleich wieder den Stempel aufdrückt und loslegt. Sehr, sehr spannend. Ich habe 3 letzte Fragen an dich, Elena, persönlich. Dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Also mit Blick darauf, dass ich in meinem Job so viel unterwegs bin, würde ich wirklich sagen, mein Arbeitszimmer. Mhm. Also wir sind im letzten Jahr umgezogen und jetzt habe ich irgendwie mir so einen schönen Arbeitsraum geschaffen und gucke hier raus in den Garten. Deshalb würde ich sagen, ja.
Oh,
zu Hause
schön.
Ist man im Arbeitszimmer.
Ja, als Gegenpol zum Reisen, ne? Ja, sehr cool. Ja. Und das letzte Buch, was du gelesen hast?
Das letzte Buch, was ich gelesen habe, The Great CEO Within. Habe ich wieder gelesen, tatsächlich. Ich habe es wieder gelesen und ich kann es wirklich empfehlen. Und es ist so eine Mischung aus, ja, ganz viel über Conscious Leadership, was ja auch so ein Ansatz ist, den ich sehr verfolge. Also bewusste Führung, aber auch sehr konkrete Hacks und Tipps. Also kann ich wirklich sowohl weiblichen als auch männlichen Führungskräften sehr, sehr empfehlen.
Ja. Cool. Und eine Sache, die dich sofort entspannt.
Also im Gespräch, also bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, war ich tatsächlich einmal im Wald laufen und ich habe das Haus gesaugt. Also ich glaube, ich brauche oft den Gegenpol. Ja, tatsächlich. Meine Mutter sagt immer so, jetzt setz dich mal hin und meditier doch mal oder mach mal Yoga. Und ich habe aber eigentlich über mich selbst herausgefunden, nee, also ich habe einfach ein hohes Energielevel. Und dann, um runterzufahren, wenn mir da jemand sagt, jetzt setz dich mal 10 Minuten hin und entspann dich, das stresst mich eher. Also, ich brauche was Körperliches.
Vielen, vielen Dank, Elena, dass du heute zu Gast warst. So, so spannend. Also, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr bei Female Leadership on Air dabei wart. Wir hoffen gemeinsam, dass du wertvolle Impulse für deinen Führungsalltag oder vielleicht deinen angehenden Führungsalltag mitnehmen konntest. Bitte, bitte, bitte abonniere diesen Podcast und sehr, sehr gerne eine positive Bewertung. Das macht, dass dieser Podcast weiter wachsen darf. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.